Peace Leute, was geht ab? Willkommen zur dritten Folge des Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Frielingsdorf und ich begrüße euch ganz herzlich zur, wie gesagt, dritten Episode. Heute die erste Episode mit einem richtig coolen Gast. Wir haben Daniel Kubik am Start. Daniel ist Natural Bodybuilding Pro, konnte sich bei der ANBF 2017 seine Pro-Card sichern und ist auch frisch gebackener Physiotherapeut, hat vor kurzem seine Prüfung bestanden, so wie ich das mitbekommen habe. Also Gratulation auf jeden Fall dazu. Und Daniel will auch bald seinen eigenen Podcast starten. Deswegen mega cool, dass wir uns jetzt hier zusammengefunden haben und bin auch jetzt noch ganz neu im Podcast-Game, von daher mega cool, dass wir dieses Projekt auch so ein bisschen gemeinsam angehen. Mega cool, dass du da bist, Daniel. Freut mich sehr.
Hi, Luis. Ich bedanke mich erstmal, dass ich hier sein darf. Ich weiß gar nicht, der wievielte Podcast-Besuch das jetzt von mir allgemein ist. Auf jeden Fall ist es immer wieder sehr cool. Und ich freue mich auf jeden Fall auch, in deinem neuen Podcast jetzt erscheinen zu dürfen. Und ich hoffe auch, dass ich dich dann bald mal bei mir begrüßen darf. Also es wird ja auch nicht mehr so lange dauern. Haben ja schon ein bisschen was geplant. Und freue mich auf jeden Fall auf die heutige Folge.
Yes, genau, so ist der Plan, ne? Also wir wollen dann auch, sag ich mal, für deinen Podcast, der ja dann wann ungefähr starten soll? Ich weiß nicht, für wann hast du den Release geplant?
Ich versuche den Release Anfang November. Also, dass es Anfang November auf jeden Fall startet. Dann schaue ich halt, ob das zeitlich hinhaut mit der Reise nach L.A. noch im November. Wenn ich bis dahin ein paar Podcast-Folgen vorgedreht habe, dann starte ich es vorher. Wenn mir dann allerdings noch ein paar fehlen, dann starte ich es danach, weil ich will auf jeden Fall in den ersten Wochen gut Content produzieren mit mehreren Folgen die Woche. Und wenn das gewährleistet werden kann, dann starte ich ihn auf jeden Fall frühzeitig im November.
Ja, mega cool. Hey, was ist in L.A. geplant? Privat oder beruflich oder was machst du da?
Ach so, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Nee, okay. ich bin zusammen mit Patrick Teutsch auf seinen Profi-Wettkämpfen, weil ich mir das Ganze mal anschauen will, wieso die Konkurrenz auf so Wettkämpfen ist. Und ich bin ja mit Patrick ziemlich gut befreundet. Und das hat sich dann letztes Jahr irgendwie ergeben, dass ich dann gesagt habe, okay, ich fahre mal mit, weil ich will vielleicht 2020, 2021 auch mal irgendwie ein Profi-Debüt machen. Und bei mir ist halt auch die Frage, ob ich jetzt auf der INBA, also PNBA, Bühne stehen will oder ob ich dann halt bei der DFAC starte, weil ich habe ja das Privileg, zwei Pro-Cards quasi zu haben.
Sehr nice. Ja, das ist auf jeden Fall cool, wenn man da vorher schon mal, sag ich mal, so ein bisschen gucken kann, ne, was die Pros so auf die Bühne bringen.
Und ob sich das überhaupt lohnt, ne?
Doch, denke ich safe, also. Ja. Bin auf jeden Fall dann auf dein Pro-Debüt gespannt. Wie läuft die Offseason aktuell? Hast ja dann noch, je nachdem, jetzt 1 bis 2 Jahre bis zu deinem
Profi-Wettkampf? Sagen wir mal ein halbes Jahr Improvement-Season oder 1,5 Jahre.
Wenn man noch die Contest-Prep mit einrechnet, genau.
Ja, also so lange ist es vielleicht gar nicht mehr. Ja, ist schon komisch, ne? Also ich bin jetzt seit 2,5 Jahre oder nee, jetzt genau seit 2 Jahre in der Improvement-Season. Mhm. Aber mit der Recovery-Phase vielleicht abgezogen, sind es 1,5 Jahre effektiv, denke ich mal. Aber die Zeit verfliegt halt, ne? So, erst habe ich gesagt, 2 bis 3 Jahre, dann starte ich auf jeden Fall nochmal. Dann wurden irgendwie aus den 2 bis 3 Jahren dann doch 3 bis 4 Jahre. Ja. Aber ich denke, so irgendwann sollte man sich zwischen 2 und 4 Jahre schon nochmal einpendeln, einfach um die Bühnenerfahrung auch zu sammeln. Und halt auch den Fokus nicht so zu verlieren. Weil ich glaube, wenn man zu lange wartet, bis man nochmal wieder startet, dann könnte es sein, dass man den Fokus einfach auf den Wettkampf ein bisschen verliert. Selbst wenn man immer wieder auf der GmbF oder auf Wettkämpfe geht, aber man denkt, man will immer besser und immer mehr werden und vergisst aber dann irgendwo, für was man das eigentlich macht, ne? Und wie es überhaupt ist, auf der Bühne irgendwie zu performen und zu stehen. Und aber aktuell läuft es auf jeden Fall ziemlich gut. Hatte jetzt im letzten Monat so ein paar Einbrüche, sage ich mal, aufgrund einfach vom Staatsexamen. So, ich hatte die Trainingseinheiten vorher, die letzten 2 Wochen, die waren nicht mehr so produktiv. Dann immer geschaut, dass ich morgens um 8 Uhr angefangen habe zu lernen, bis abends um 8 Uhr, dann bin ich dann noch trainieren gegangen. Und man merkt schon, wie die Psyche eigentlich auch so Einfluss aufs Training nimmt dann. PRs sind dann relativ ausgeblieben und umso näher ist zu der Prüfung ging, ich wurde auch immer aufgeregter, umso verletzungsanfälliger wurde ich auch. Also es war ganz komisch, so 2 Wochen vorher bin ich dann gegangen und in der Woche habe ich mich dann zweimal so ein bisschen verletzt, sage ich mal. so ein paar Adduktorenprobleme gehabt beim Beugen etc. Und jo, dann habe ich mich entschlossen, dann 6 Tage vor der Prüfung gar nicht mehr zu gehen, weil der Schlaf auch immer weniger wurde, weil ich gedacht habe, ich muss immer noch mehr und mehr machen für die Prüfung. Hat es dann im Endeffekt auch ausgezahlt. Also ich war froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Und dann war ich danach noch eine Woche in Urlaub, wo das Training dann auch relativ unregelmäßig war, plus der Deload vorher. Also 3 Wochen waren jetzt wahrscheinlich die unproduktivsten 3 Wochen in Bezug auf Training seit meinem Wettkampf. Fürs Leben wahrscheinlich mit die produktivsten. So. Also muss ich irgendwie die Waage halten, aber ansonsten bin ich auf jeden Fall zufrieden. Habe jetzt 2 Minicuts gemacht seitdem. Und ja, Form hält sich noch in Grenzen. Bin jetzt bei irgendwo 17-18% Körperfett, denke ich, auf 1,73 Meter, 91,5 Kilo. Da kann ich auf jeden Fall mit zufrieden sein, weil so schwer war ich noch nie. Also auf das Körperfett war ich noch nie so schwer, nee. Also bestimmt 2 bis 2,5 Kilo bin ich drüber jetzt.
Cool. Zuletzt. Ja, hört sich sehr, sehr gut an, Mann. Ich glaube, dann werden wir von dir nochmal ein deutlich verbessertes Paket dann sehen. Und genau. Ja, safe. Also heute das Thema für den Podcast ist so ein bisschen, Ernährung für maximalen Muskelaufbau. Also wir beide gehen jetzt einfach so alle Punkte durch, die essentiell sind, die man befolgen sollte, wenn man wirklich bestmöglich Muskulatur aufbauen will. Und wir sagen auch immer, welche Punkte von der Gewichtung her am höchsten anzusiedeln sind, also was wirklich am meisten letztendlich ausmacht, euch die meiste Bang for your Buck, sage ich mal, gibt und welche Sachen man je nach Trainingsstand vielleicht befolgen sollte, um da auch einfach sicherzustellen, dass man bestmögliche Erfolge macht. Und würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an mit dem Thema Energiebilanz. Ich denke, da sind wir uns beide einig, dass das so die Grundlage ist oder vermutlich so der Punkt, der am meisten Auswirkungen letztendlich hat. Und da müssen wir uns natürlich erstmal anschauen, wie sich diese Energiebilanz zusammenstellt. Also wir haben einen Kalorienverbrauch. Ich denke, das sollte jedem klar sein. Also durch alles, durch jegliche Aktivität, die wir über den Tag machen, verbrauchen wir Kalorien. Alleine dadurch, dass wir existieren, verbrauchen wir Kalorien. Also für Stoffwechselprozesse, die Organe benötigen diese, um zu funktionieren. Und am Ende des Tages kommen wir, sage ich mal, auf unseren Grundumsatz. Und dazu kommt dann noch unser Verbrauch, also das, was wir dann durch Training, durch Schritte, vielleicht auch durch Gestikulieren und durch Sprechen alles verbrauchen, das kommt dann noch on top. Und wir nehmen natürlich auch noch Energie durch die Nahrung zu. Und am Ende ergibt sich dann eine Bilanz zwischen diesen beiden Faktoren. Und wie sollte diese idealerweise aussehen, wenn wir jetzt das Ziel haben, okay, wir wollen bestmöglich Muskeln aufbauen, und wie errechnen wir dann auch im Idealfall unseren Kalorienverbrauch, so dass wir dann halt auch wissen, wie viele Kalorien wir letztendlich zuführen müssen.
Ja, das hast du auf jeden Fall schön zusammengefasst. also ich denke, da haben wir beide womöglich die gleiche Herangehensweise, also wie viel Kalorien man dann zu sich nehmen soll, beziehungsweise wie man seine Maintenance, seine Erhaltungskalorien ausrechnet. Ich mache es nicht mit einer Formel, ich weiß nicht, ob du mit irgendeiner Formel machst, nö. Ich denke, die einfachste Methode ist einfach, sich über einen gewissen Zeitabstand regelmäßig zu wiegen. Also angenommen, wir haben jetzt eine Periode von 3 Wochen, dann ist es einfach sinnig, sich jeden Tag um dieselbe Uhrzeit zu wiegen und abends auch ungefähr zur selben Uhrzeit das letzte Mal zu essen. Also dass man ungefähr das gleiche Nahrungsvolumen ungefähr, wird sich wahrscheinlich nicht viel geben, wenn man das so ein bisschen verschiebt, aber dass man ungefähr eine gewisse Struktur rausbekommt und sich dann erstmal jeden Tag wiegen in der kompletten Woche. So, wenn man dann die einzelnen Werte der Woche hat, kann man die eben zusammenrechnen und durch 7 dann teilen, und dann hat man einen Durchschnittswert für die Woche. So, und das macht man mit allen 3 Wochen separat. So, und wenn man dann die Werte von den 3 Wochen hat, dann kann man der Wert von Woche 1 mit dem Wert von Woche 2 vergleichen und den Wert von Woche 2 mit Woche 3 und zur Sicherheit auch nochmal den Wert von Woche 1 mit dem Wert von Woche 3. So, dann ist man noch genauer. Dann hat man ungefähr nämlich die Veränderung im Blick. So, beispielsweise, wenn jemand 100 Kilo wiegt, kann man ja sagen, okay, er isst jeden Tag 3000 Kalorien, stupides Beispiel, nimmt von der ersten Woche zur zweiten Woche, sagen wir 200 Gramm zu. Also wiegt dann statt 100, 100,2. Ich glaube, das sind 1400 Kalorien, ne? Körperfett. Da ein Kilo Körperfett hat nämlich 7000 Kalorien. Und wenn man die 7000 Kalorien dann, oder das Kilo Körperfett dann teilt, gehen wir dann auf die 0,2, indem man halt durch 5 teilt. Und dann haben wir 1400 Kalorien im Überschuss in der Woche. So, und wenn man den Überschuss dann nochmal durch die einzelne Tage quasi teilt, dann ist man dann auf 200 Kalorien und dann hat man einen Überschuss von 200 Kalorien. So, und so kann man seine Erhaltungskalorien dann ausrechnen.
Mega cool. Ja, ist genau die Methode, die ich auch verwende. Wichtig da halt einfach, ne, jeden Tag wiegen und dann wirklich Durchschnittswerte bilden. Denn wenn ihr euch ja nur einzelne Tage wiegt und diese dann miteinander vergleicht, kann es halt echt viel Error ergeben, da es ist einfach, also extrem viel ausmacht, was ihr am Tag zuvor gegessen habt, wann ihr euch einwiegt und oft sind diese Tage nicht miteinander vergleichbar. Ich meine, ne, wenn ihr montags um 5 Uhr morgens aufstehen müsst, weil ihr zur Arbeit los wollt und euch dann samstags, nachdem ihr freitags feiern wart, um 12 wiegt, dann werden diese Tage einfach nicht mehr miteinander vergleichbar sein. Deswegen gilt es immer, ne, Durchschnittswerte dann zu bilden und euren Kalorienverbrauch natürlich auch gleichzeitig zu tracken, also dass ihr ungefähr wisst, ne, wie viele Kalorien ihr dazugeführt habt. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, okay, ihr müsst jetzt jeden Tag das Gleiche essen, du hast das ja schon so ein bisschen angesprochen. Mhm. Klar kann sich Nahrungsvolumen und so weiter auch schon, sag ich mal, sehr stark auf das Gewicht letztendlich auswirken, aber ich denke, solange ihr die Kalorien soweit einfach konstant haltet, macht ihr da schon extrem viel richtig.
Ja, es sind ja auch viele Fluktuationen halt drin. Es sind auch extrem viele Einflussfaktoren, die da neben dem Nahrungsvolumen halt noch mit einspielen, ne? Stuhlgang, Elektrolythaushalt, wie ist das Wetter draußen, also alles so, habt ihr viel Stress, habt ihr Wassereinspeicherung, in welcher Trainingswoche befindet ihr euch oder in welcher Trainingsphase und so weiter und so fort. Also das sind mehrere Faktoren, die da auf jeden Fall noch Einfluss nehmen können, die man aber teilweise auch gar nicht ausschalten kann.
Genau.
Die kann man teilweise nicht beeinflussen, deswegen nimmt man eben die Durchschnittswerte.
Genau, absolut. Und jetzt nochmal auf die Energiebilanz zurückzukommen. Wie sollte diese idealerweise aussehen? Also sollen wir eine positive, eine negative oder ja vielleicht auch eine ausgeglichene Energiebilanz haben? Also wollen wir mehr Kalorien zuführen, als wir verbrauchen oder vielleicht genauso viel? Also was hältst du dafür optimal?
Ja, kommt halt auch immer drauf an, was man anstrebt. Strebt man einen Muskelaufbau auf?
Wäre es sinnig? Das wäre unser Thema, genau.
Ja, wäre auch sinnig, dann Kalorien auf jeden Fall im Überschuss zu essen. Der Überschuss muss jetzt nicht, wie früher schon immer angesagt wurde, eine Massephase sein, wo man sich dann halt 500 Kalorien im Überschuss befindet durchgehend. Das könnte vielleicht ein bisschen unproduktiv sein über die Zeit, da man einfach neben der Muskelmasse halt auch enorm viel Fett dann einlagert. Ich finde, das sollte man ein bisschen vom Körperfettanteil abhängig machen, ne? Und in der Phase, in der man sich eben befindet, mit einem höheren Körperfettanteil würde ich die Zunahme oder die Kalorien immer etwas senken, ne? Allerdings würde ich mich immer bewegen zwischen 150 und 300 Kalorien plus am Tag. Okay. So, abhängig vom Körperfettanteil. Ich denke, wenn man in einem niedrigeren Körperfettanteil ist, dann kann man mit 300 auf jeden Fall noch gut profitieren. Mhm. Wenn man in einen höheren Körperfettanteil geht, kann man halt, denke ich, auch mit einem geringeren Überschuss auf jeden Fall trotzdem noch gute Fortschritte machen. Ich finde, ein gutes Fixum ist eigentlich 1% pro Kilogramm, pro Kilogramm Körpergewicht.
Genau, das ist auch das,
so
was ich so...
Training Rate von 1% ist so gängig eigentlich, ne?
Ja, genau, das ist auch so eigentlich das, was ich meinen Klienten persönlich auch immer vorgebe. Also wir setzen uns eine gewisse Gain Rate, also eine Zunahmerate pro Monat. Also wir sagen dann zum Beispiel, okay, wir wollen jetzt, weiß nicht, 1 bis 1,5% unseres Körpergewichts pro Monat zunehmen. Und da setze ich dann, sage ich mal, der Kalorienüberschuss dann natürlich draus zusammen. Also je höher dann die angestrebte Gainrate, dementsprechend auch der Kalorienüberschuss. Ich würde einfach so grob mal eine Gainrate von 1 bis 2% pro Monat in den Raum schmeißen. Personen, die eher langsam zunehmen wollen, die vielleicht nicht so confident sind, jetzt Körperfett zuzulegen, vielleicht, sollten vielleicht eher ja, etwas langsamer zunehmen. Und vielleicht auch Trainingsanfänger, die wirklich Bock haben, jetzt ordentlich Masse aufzubauen, die können, denke ich, vielleicht auch 2% des Körpergewichts pro Monat zulegen. Ich weiß nicht, wie sieht das bei dir aus?
Ja, ich denke, die Anfänger vertragen das auch einfach ein bisschen besser, weil sie einfach noch produktiver Muskeln aufbauen, das kann man doch schon sagen.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall in den ersten 1 bis 3 Jahren, würde ich sogar den Maßstab setzen, dass dort eben einfach noch ja, mehr Muskelmasse in kürzerer Zeit aufgebaut werden kann. Mhm. So auch die Energie, die man damit zuführt, eben besser verwertet werden kann.
Auf jeden Fall.
Und später dann ein bisschen lower reingeht. Oder zum Beispiel nach einer Recovery oder in einer Recovery Diet, da ist es dann halt auch so, dass man eben einfach eine höhere Gaining Rate fährt. Ne? So, das wäre auch so ein Zustand. Aber in der Regel bin ich auch eher so bei 1%.
Ja.
1% bis 1,5, das ist eigentlich so eine gute Pauschale.
Ja, kommt wie gesagt immer noch so ein bisschen auf die Phase an. Alles unter 1% halte ich persönlich nicht mehr für optimal. Es wäre zwar theoretisch möglich, dass man auch weniger zunimmt, aber dann kommen wir einfach, sag ich mal, in so eine kleine Bredouille, dass es extrem schwer wird zu tracken. Wie willst du als 70-Kilo-Athlet sicherstellen, dass du, weiß ich nicht, 0,5% pro Monat zunimmst? Das wären in deinem Fall 350 Gramm. Das lässt sich ja relativ schwer tracken und dann kann es einfach sein, dass du eine Menge Zeit vielleicht sogar auf Maintenance oder im Defizit verbringst und dementsprechend Muskelaufbau nicht maximieren wirst. Also da würde ich schon schauen, dass man ja schon eine Gainrate wählt, welche man auch wirklich
auf jeden Fall
nachvollziehen kann. Ne?
Ich bin auch bei den 150 Kalorien, die ich eben gesagt habe, also ich weiß nicht, wann ich dies letzte Mal irgendwie irgendjemand vorgeschlagen habe. Das ist schon sehr selten, weil ich finde 150 Kalorien, kommt dann auch drauf an, das wäre dann meistens aber schon eine Gaining Rate von 0,8 oder so. Mhm. In den meisten Fällen sage ich mal, außer es ist jetzt irgendwie ein 60 Kilo Athlet zum Beispiel, aber ansonsten würde ich schon sagen, dass man irgendwo bei 200, 250 so als Pauschale, wer sich das nicht gerne umrechnen will, mit den Prozentzahlen so 200 bis 250 Kalorien ist, denke ich, ein guter Überschuss, wo man auf jeden Fall auch gewährleistet, Fortschritte zu erzielen, wenn man das Training halt eben dementsprechend anpasst.
Genau, auf jeden Fall. Und ich denke, Stichwort ist hier einfach sein Gewicht zu tracken, denn das gibt euch immer Feedback, wie ihr euch ernährt. Ne, wenn ihr wirklich von Woche zu Woche Gewicht zunehmt, dann könnt ihr ja mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass ihr in einem Kalorienüberschuss seid. Und wie gesagt, das Gewicht gibt euch immer Feedback. Schaut halt einfach wirklich, dass ihr euch richtig wiegt, also immer möglichst unter denselben Rahmenbedingungen. Das heißt, morgens, nachdem ihr auf Toilette wart, im Idealfall nackt auf die Waage stellen. Also das ist das, was ich immer so meinen Klienten sage. Das ist vermutlich das Szenario, was man am besten immer reproduzieren kann, jeden Tag. Ja. Und dann, wie gesagt, über die Durchschnittswerte dann einfach nachvollziehen, wie sich das Gewicht verhält.
Cool.
Ich denke, Energiebilanz haben wir soweit abgehakt.
Ja.
Kommen wir zu den Makronährstoffen. Wir haben Proteine, Fette und Kohlenhydrate. Ne? Vielleicht noch am Rande. Fette haben 9,3 Kilokalorien pro Gramm. Eiweiß und Kohlenhydrate jeweils 4,1. Und wie siehst du die optimale Verteilung zwischen den drei Makronährstoffen und welcher ist da vielleicht so, der entscheidendste?
Ja, also der entscheidendste, sind wir uns wahrscheinlich sicher, ist einfach das Protein, da es eben gewährleistet werden muss für die Aufbauprozesse eben, brauchen wir das Protein einfach. Wie hoch das Protein angesetzt werden sollte, das ist dann eben auch wieder von der Phase abhängig, in der man sich befindet. Und ich denke auch vom Körperfettanteil ein bisschen. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass man auch in der Off-Season gar nicht so wenig Protein zu sich nehmen sollte, wie die meisten in der letzten Zeit irgendwie angeteasert haben oder immer wieder so angesprochen haben. Gab es ja auch so ein paar Diskussionen, ob 1,6 Gramm pro Kilogramm oder sogar 1,4 habe ich mal gehört für Muskelaufbau. Mhm. Bin ich aber ehrlich gesagt kein Fan davon. Ich bewege mich selbst persönlich immer über 2 Gramm. Immer. Egal ob Diät oder Offseason, weil ich einfach der Meinung bin, dass du, ja klar, du hast noch die Kohlenhydrate und die Fette. Ne? Ich komme mal schnell zum Fetten. Also Fette sollte man sich bewegen in der Offseason. wenn man es jetzt optimal sagen würde, zwischen 0,8 und 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht würde ich einfach mal als optimal bezeichnen. Alles, was da
Ja.
drüber geht, kann man halt machen in der Offseason, muss man aber nicht, weil man dafür halt eben einen anderen Makronährstoff wieder reduzieren muss. So, und sagen wir mal, man geht auf 1,5 Gramm Fett, so, dann da die 9,3 Kilokalorien pro Gramm halt schon extrem viel sind, nimmt man sich dann natürlich auch die Kapazität bei anderen Nährstoffen. So, deswegen würde ich bei Fett einfach zwischen 0,8 und 1 Gramm bleiben. Da fühle ich mich auch einfach von meiner Ernährung her am wohlsten. Vom Verdauungssystem her muss ich auch sagen, komme ich da ziemlich gut klar. Und bei ja, Kohlenhydraten sagt man dann ja den Rest. Ja, alles, was übrig bleibt, nimmt man dann in Form von Kohlenhydraten auf. Und angenommen, man hat halt ja, 200, also bei dem 100-Kilo-Athlet wieder, ja, ich würde dann sagen, bei dem 100-Kilo-Athlet 225 Gramm Protein wäre so meine Vorstellung in der Offseason, wo er sich ungefähr bewegen soll, ob das jetzt 210 oder 240 dann an dem Tag sind. Das wird dann nicht so ausschlaggebend sein. Allerdings ist es halt so, dass man ja bei zum Beispiel 4000 Kalorien kann man dann noch etlich viele Kohlenhydrate essen. Ne? Also der hat 100 Gramm Fett, kann man sich ja dann ausrechnen, 930 Kalorien, der hat 225 Gramm Protein, das sind dann auch ja knapp über die 1000 und dann hat er noch 2000 Kalorien ungefähr, um
Carbs.
Kohlenhydrate daraus zu ziehen. Und das sind
Oder
safe immer
500
dann
Gramm.
über 500 Gramm. Ja.
Ja.
Und wenn man jeden Tag 500 Gramm zu sich führt, so, ich glaube, dann ist es auch nicht so schlimm, ob das jetzt mal 450 sind oder 475. Deswegen gehe ich lieber mit dem Protein sicher, dass ich auf jeden Fall alle anabolen Prozesse quasi gewährleiste, dadurch, dass immer genug zur Verfügung ist, ich immer meine MPS stimulieren kann, so wenn ich es will, ne? Und dann auch auf nichts verzichten muss. So, ja.
Ja.
Weil du kennst es ja auch selbst, wie schnell häuft sich Protein an, ja. Also ist es schon, dann trinkst du mal halt 40 Gramm Whey da, dann isst man ein Stück Fleisch da, dann isst man
Ja.
Magerquark hier und dann hast du auch noch ein Pre-Workout meistens mit Protein und du hast noch ein Intra-Workout meistens mit Protein, ist ja heutzutage auch so gängig und dann isst man
Stimmt.
einfach extrem schnell, solange man kein Veganer ist, auf plus 200 Gramm Protein, egal wie viel man wiegt, so, also so geht es mir auf jeden Fall und das ist auch nicht schlimm, also ich finde das auch in Ordnung so und ich mache dann lieber ein paar Abstriche in den Kohlenhydraten bei der, ja, es sind einfach so viele, dass ich glaube, dass die Glykogenspeicher sich nicht jeden Tag vollständig entleeren. Denke ich, weil man dauerhaft zuführt. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie in einen regressiven Zustand kommen, dass es immer weniger wird, und, sondern die werden ja immer wieder aufgefüllt.
Ja, mega gute Antwort. Nee, bin ich ganz bei dir und stimme dir da eigentlich auch in allen Punkten soweit zu. Bezüglich den Proteinen sehe ich das ganz genauso. Also unter 2 Gramm gebe ich eigentlich niemanden, auch jetzt nicht im Kalorienüberschuss. Vor allem bei Personen, die eventuell ja einen extrem hohen Kalorienverbrauch haben. Also jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, ne, die dann irgendwie ja so über 500 Gramm Carbs pro Tag essen müssen, muss man auch noch bedenken, dass alleine durch die Kohlenhydrate noch einiges an Proteinen zusammenkommt und
Ja.
dieses Protein aber, ja, sage ich mal, von der Qualität her nicht so hoch anzusiedeln ist wie jetzt
Genau.
das
Ja.
Protein aus einer hochwertigen Quelle. Das heißt, ne, wenn wir jetzt alleine 300 Gramm Nudeln pro Tag, sage ich mal, essen, dann haben wir alleine da schon unsere 40 Gramm Protein. Aber ja, sage ich mal, das Protein aus Nudeln ist halt vom Aminosäureprofil einfach nicht so hochwertig wie jetzt. Ne, zum Beispiel Milchprodukte,
Ja.
Fleisch oder was auch immer. Deswegen
Ja.
ja, macht es da vielleicht auch Sinn, einfach die Proteinmenge ein bisschen zu erhöhen, auch wenn man
Genau.
sich im Aufbau findet.
Ja, ist ja nicht so, dass die Proteine zum Beispiel aus den ganzen Kohlenhydratquellen grundlegend schlecht sind. Nur die
Ja,
sollte
aber.
man dann eben noch ergänzen. Ja, das ist auch das, was du gemeint hast. So, das ist halt, es sammelt sich halt an und wenn man die dann halt eben noch für die einzelnen Mahlzeiten mit irgendwas Produktiverem ergänzen muss, und dann häuft sich das eben enorm an.
Genau.
Ja.
Ja, Stichwort ist da halt, ne, so Muskelprotein-Biosynthese, die wird halt durch die Aminosäure Leucin stimuliert. Da kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Und ja, ansonsten zu Kohlenhydraten und Fetten. Fette sind, denke ich, immer ein ganz cooles Tool, um halt möglichst einfach viele Kalorien reinzubekommen. Also wenn ihr jetzt struggelt, auf euren Kalorienwert zu kommen, den ihr benötigt, um eure Gainweight, sag ich mal, einzuhalten, ja, dann macht es vielleicht auch Sinn, da einfach ein bisschen mehr Fett zu konsumieren, einfach um, ja, wie gesagt, eine kontinuierliche Gewichtszunahme zu gewährleisten, denn es macht definitiv keinen Sinn, zu sagen, okay, ich will jetzt die Fette geringer halten, aber ihr trefft die Kalorien dafür nicht, ne? Also da müsst ihr halt natürlich immer schauen. Und wir haben jetzt auch gesagt, Energiebilanz ist so das Wichtigste. Das heißt, die Makronährstoffe so anzupassen, dass ihr eure Energiebilanz trifft, ist auf jeden Fall ja sehr zielführend. Ansonsten im letzten Q&A habe ich auch so ein bisschen ja, so diesen High-Carb-Low-Fat-Approach angesprochen, dass der auch so ein paar Vorteile birgt. Wie gesagt, aber hier ist auch ja immer so die Frage, ne, wie der Trade-off da aussieht. Also wenn wir jetzt wirklich relativ low mit den Fetten gehen, dann wird die Mahlzeit, nicht die Mahlzeit, sondern die Nahrungsmittelauswahl einfach sehr gering. Ne? Also die Sachen, die wir dann letztendlich essen können, kann man an einer Hand abzählen, ne? Also dann ist halt nichts mehr mit Pizza, Eis oder Burger. Da wird es dann auch relativ schwierig, aber ne, soweit denke ich, haben wir da auch alles gecovert. Hast du noch irgendwas zu Proteinen oder Fetten oder so?
Ja, ich würde halt, wenn man die Makronährstoffe an sich sieht, wenn man wirklich was, ja, wenn man spielen will, dann eigentlich nur zwischen Kohlenhydraten und Fetten. Die Proteine würde ich auf jeden Fall immer konstant halten und die sind meiner Meinung nach schon fast genauso wichtig wie die Kalorienbilanz überhaupt. Also ihr braucht immer einen gewissen Anteil an Protein, auf jeden Fall. Wie groß der Anteil ist, also da gibt es wirklich verschiedene Nachweise, ob das jetzt bei 1,4 wurde teilweise wirklich schon erkannt, dass wenn der Überschuss groß genug ist und die Proteinquellen dann gut gewählt sind, dass man da halt auch schon Erfolge machen kann, aber um einfach sicher zu gewährleisten, würde ich einfach immer plus 2 Gramm fahren und dann eben in einem gewissen Überschuss und den Kohlenhydraten und Fetten, wenn du das schon angesprochen hast, dann kann man da eben so ein bisschen hin und her spielen.
Genau. Ja, absolut. Und ich denke, dass man, wenn man seine Proteine und seine Kalorien trackt, schon extrem viel richtig macht. Also im Prinzip, wenn ihr Anfänger seid und einfach nur die Basics abdecken wollt, dann macht ihr mit Kalorien und Protein einfach schon extrem viel richtig und ihr könnt dann letztendlich das Verhältnis zwischen Fetten und Kohlenhydraten ja so ein bisschen Freestyle gestalten. Also wenn ihr, wie gesagt, ne, einfach schaut, dass ihr eure 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag reinbekommt und einen kontinuierlichen Kalorienüberschuss gewährleistet, dann könnt ihr im Prinzip jetzt schon ausschalten und ihr werdet vermutlich ziemlich gute Erfolge erzielen. Aber wir gehen jetzt natürlich noch ein bisschen weiter in die Materie rein und sprechen jetzt noch so ein paar Punkte an, die jetzt natürlich von der Wichtigkeit her nicht mehr ganz so hoch sind. Ihr könnt euch das so ein bisschen wie eine Pyramide vorstellen. Also unten haben wir, wie gesagt, Energiebilanz, danach kommen Makronährstoffe und jetzt gehen wir noch auf Mikronährstoffe und anschließend noch Mahlzeiten, Timing und Frequenz ein. Das sind so letztendlich die Punkte, die euch nochmal ein paar Prozent mitgeben und je nachdem, was euer Ziel ist, also wenn ihr wirklich sagt, so ich will mit der Ernährung das Bestmögliche rausholen und optimalen Muskelaufbau wirklich gewährleisten, dann macht es auf jeden Fall noch Sinn, jetzt weiter zuzuhören und auch die letzten Punkte nochmal so ein bisschen zu berücksichtigen. Aber sei einfach dazu gesagt, ne, dass ihr, sag ich mal, mit Kalorien und Protein schon extrem viel richtig macht. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja. Das ist auch das, was ich kennst du bestimmt auch, wenn man einen relativ schwierigen Klienten hat, der viel im Leben zu tun hat, viel unterwegs ist und so weiter und so fort. Ich gebe dann immer mit Protein und Kalorien. Ja. Protein, Kalorien und natürlich das Training halt. So, und der Rest ist erstmal nebensächlich. So, also das macht 80%, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es weniger ist. So, nee. Wahrscheinlich sogar noch mehr.
Wahrscheinlich, auf jeden Fall. Und man kann dadurch vermutlich auch eine deutlich höhere Lebensqualität erreichen. Also ich persönlich mache es zum Beispiel so, wenn ich ein soziales Event habe, mit der Freundin essen gehe, die Jungs vorbeikommen und wir grillen, dann gucke ich an dem Tag eigentlich nur, dass meine Proteine irgendwo stimmen. Ne? Und das, sage ich mal, ne, wie gesagt, wenn man da einfach so ein paar Gewohnheiten fest implementiert hat, also Protein rund ums Training, hast du ja schon vorher angesprochen, dann summiert sich das über den Tag easy. Und dann schaue ich einfach nur noch, dass ich auf meine Kalorien halt roundabout komme und das Verhältnis von Kohlenhydraten und Fetten dann einfach so da hinfallen lasse, wo es halt hinkommt und den Tag einfach wirklich genieße. So kann man dann auch wirklich eine hohe Lebensqualität einfach gewährleisten.
Ja. Und wenn ihr euch das so schon zur Regel macht, eigentlich immer ein gewisses Maß an Protein zu essen und auch normalerweise im Alltag darauf achtet, dass ihr mit den Fetten immer ungefähr plus minus 1 Gramm seid und den Rest an Kohlenhydraten esst, dann werdet ihr meistens auch, wenn ihr das intuitiv macht, gar nicht so große Ausreißer haben. Dann kommt es vielleicht mal vor, je nachdem, was man essen geht, zum Beispiel bei Burger mit Pommes oder so, da eskaliert es meistens mit den Fetten, wenn man dann noch ein Eis hinterher will zum Beispiel. So, dann hat man halt mal 1,5 Gramm oder so. Aber in der Regel bewegt man sich trotzdem, egal wie man das machen will, immer roundabout dem 1 Gramm.
Ja, so,
man weicht nie groß ab.
Denke ich mir auch.
So, das ist einfach die Routine.
Ja, extrem cool. Ja, nächster Punkt. Mikronährstoffe ist wahrscheinlich ja so ein bisschen unterschätzt von den meisten, vermute ich, weil Mikronährstoffe jetzt auch keine direkte anabole Wirkung haben. Also wir können jetzt natürlich nicht sagen, dass Mikronährstoffe Muskelaufbau direkt begünstigen, aber indirekt hat es definitiv relativ große Auswirkungen, die ich auch nicht vernachlässigen würde. Denn ja, dadurch, dass wir gewährleisten, dass wir eine ausreichend hohe Vitamin- und Mineralstoffzufuhr haben, können wir auf jeden Fall längerfristig oder generell einfach gesünder bleiben. Das heißt, weniger krank werden und somit auch weniger Tage im Jahr haben, an denen wir nicht trainieren können. Also das resultiert dann definitiv auch in mehr Netto-Gains, wenn man das so sagen kann. Also je weniger Pausen wir bedingt durch Krankheit einlegen müssen, desto mehr Zeit, die wir produktiv im Training verbringen können. Von daher Mikronährstoffe definitiv eine Sache, die man auch nicht vernachlässigen sollte, auch einfach für die Gesundheit, für die Langlebigkeit.
Ja.
Ich denke, wir wollen alle irgendwie 100 Jahre alt werden, im Idealfall. Deswegen macht es da auf jeden Fall Sinn, auch einfach zu gewährleisten, dass wir ausreichend Mikronährstoffe zu uns führen. Meine Frage jetzt an dich, Daniel, wie versuchst du oder wie deckst du täglich deinen Bedarf an Mikros ab?
Ja, also ich glaube, wir haben da auch wieder einen ziemlich ähnlichen Ernährungsstil, sage ich mal. Ich esse auf jeden Fall jeden Tag aktuell. Ich bin immer so ein Typ, ich wechsle das phasenweise irgendwie ab. Also, dass einfach nichts langweilig wird, aber das geht dann immer so 3 Monat bis 4 Monats-Periode und dann kommt irgendwie wieder was Neues reingeschneit, was mir dann ziemlich gut schmeckt. Aktuell ist es so, dass ich jeden Tag zum Beispiel ein Porridge esse mit Heidelbeeren, 200 Gramm und esse in der Regel noch 2 Kiwis mit Schale.
Easy.
Ja, und erstens Heidelbeeren haben ein extrem hohes Mikronährstoffprofil, sowohl Antioxidantien als auch die ganzen Vitamine sind extrem stark vertreten, Ballaststoffe und so weiter und so fort. Und genau das Gleiche ist auch bei Kiwi. Jeff Nippert hat ja mal so ein super Kiwi-Video gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Extrem geil. Und auch eine extrem geile Frucht auf jeden Fall.
Ja.
Mit sehr viel Mehrwert, kann man schon so sagen. Die bietet euch auf jeden Fall sehr viel. Und bei Gemüse ist es tatsächlich so, ich habe mich eine lange Zeit auf Brokkoli versteift, weil es einfach ist. Brokkoli, Mikrowelle, ab, fertig. Roh essen. Vor allem in der Diät war das irgendwie so ganz gut möglich. Mittlerweile finde ich es irgendwie nicht mehr so geil, Brokkoli roh zu essen. Mach's mir dann meistens einfach, wenn ich zum Beispiel eine Nudel oder eine Reisbowl mit allem möglichen esse, dann probiere ich da einfach so ein bisschen zu mischen. Brokkoli mache ich mir immer rein, Paprika und Mais. Einfach um, man kann schon sagen, mit der Farbauswahl so ein bisschen zu variieren, weil ja, jede Farbe hat quasi ein paar andere Mikronährstoffe. Das kann man so nicht pauschalisieren, aber so ungefähr kann man sich das so festhalten, dass überall, wo eine andere Farbe ist, auch ein bisschen was anderes drin ist. Ne? Auf jeden Fall esse ich dann in der Regel viel Brokkoli, Paprika, Karotten, Mais und Spinat. Das sind eigentlich so meine Basic-Gemüsesorten, die ich einfach finde, die viel Geschmack haben und auch viel Nährstoffe haben. Und wie gesagt, Obst, alles. Komplett, weil es einfach easy ist. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, im Supermarkt oder was, dann gehe ich einfach hin und hole mir irgendwas, was halt gerade da liegt. Ne? Auch was ich Lust habe. So, ob das dann mal eine Mango ist, ob es mal ein Apfel ist, eine Kiwi. Aber wirklich in der Regel Heidelbeeren und Kiwi. Und cool. Du wahrscheinlich auch.
Ja, hey, ich schaue einfach, dass ich jeden Tag so roundabout 400 Gramm Obst und Gemüse aus einer möglichst hochwertigen Quelle zu mir führe. Also ich schaue, dass es halt auch aus einer Quelle kommt, die halt auch wirklich Mikronährstoffe oder mikronährstoffreich ist. Es gibt natürlich auch so Sachen wie Gurke, Tomate, Salat, ne, die bestehen halt einfach größtenteils aus Wasser. Und ich schaue halt wirklich, dass ich dann auch auf ne, Quellen zurückgreife, so Sachen, die du halt eben auch schon genannt hast, ne, Brokkoli, Paprika, Spinat, bei Obst, Kiwis, Äpfel, Beeren, halt solche Sachen, die halt auch wirklich Mikros innehaben. Natürlich könnt ihr jetzt auch die Sachen wie Salat, Tomate und Gurke essen, das ist gar kein Problem, nur das zählt vermutlich dann nicht, sag ich mal, im gleichen Maß zu eurem täglichen Bedarf an Mikronährstoffen. Also ich würde einfach grob, sage ich mal, so 800 Gramm Obst und Gemüse kombiniert anpeilen.
Ja, habe ich auch.
Genau. Ja. Und ich denke, damit seid ihr ziemlich safe, wenn ihr dann, ne, wie Daniel bereits gesagt hat, einfach so die Auswahl, sage ich mal, so ein bisschen variiert, da einfach von Zeit zu Zeit einfach mal ein bisschen switcht, dann seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite und deckt mit hoher Wahrscheinlichkeit alle eure Mikronährstoffe ab.
Ich bin auch mittlerweile der Meinung, früher habe ich so ein bisschen darauf geachtet, dass ich wirklich jeden Tag strikt meine 800 Gramm Obst und Gemüse hatte. Jeden Tag, also wirklich, das war für mich genauso wichtig wie das Protein. mittlerweile ist es nicht mehr so. Also in der Diät, glaube ich, würde ich ungern drauf verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. So, da hat es doch schon nochmal einen hohen Stellenwert für mich, eben weil das Kaloriendefizit auch mit einer erhöhten Krankheitsrate bzw. erhöhten Risiko zu erkranken einhergeht. Mittlerweile in der Off-Season ist es halt so, man hat auch gewisse Speicher. Das muss man halt auch einfach sagen. Ja, man hat gewisse Speicher auch von Mikronährstoffen und man hat auch eine gewisse Rate von der Resorption überhaupt. Ne? Und wenn man dann einen Tag vermutlich mal kein Obst und Gemüse isst, stirbt keiner davon und man wird auch nicht direkt krank. Also es sollte nur auch genauso wie auch der Kalorienüberschuss über einen gewissen Zeitraum gewährleistet sein. So. Ja. Und ich denke, wenn man eine gewisse Routine hat, dann erleichtert einem das extrem. So. Aber ich war jetzt, wie gesagt, im Urlaub und wir hatten auch das Buffet mit. Morgens alles super, weißt du, über den Tag auch, kannst du schön Obst auf jeden Fall essen. Schmeckt auch im Urlaub alles immer richtig gut. So, und abends war es dann halt schwer, Gemüse irgendwie noch reinzukriegen. So, hatte ich wahrscheinlich 6 Tage auch kein Gemüse, aber es ist halt auch nicht so schlimm. Oder nicht so viel Gemüse, wie ich normal das gewohnt bin, ja. Weil meistens ist es ja auch fett getränkt dann wieder und dann denkt man da so, oh komm ey, schmeckt mir irgendwie gar nicht so.
Ja, aber sehr, sehr, sehr guter Punkt, was du da sagst. Also ich würde da jetzt keine Religion draus machen, sondern das Ganze auch einfach ein bisschen relaxter angehen. Ja. Ne? Also ich persönlich hatte das ähnlich wie du, dass ich da wirklich sehr akribisch jeden Tag hinterher war. Und in der Diät würde ich da auch ein bisschen mehr drauf gucken, einfach weil man ja durch die geringere Kalorienzufuhr auch einfach vermutlich ein kleineres Spektrum an Lebensmitteln konsumiert. Und
das kommt noch dazu, ja.
Genau, deswegen, dass man da vielleicht, sag ich mal, so ein bisschen anfälliger für ein letztendliches Defizit ist. Im Aufbau, ne, konsumiert man vermutlich sag ich mal, ein ziemlich großes Nahrungsspektrum und läuft dann auch einfach nicht so Gefahr, da wirklich Defizite zu entwickeln. Vor allem muss man auch sagen, dass man in westeuropäischen Ländern sowieso nicht dazu tendiert, ne, also da wirklich Mängel zu haben. Aber wie gesagt, ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, da einfach zu schauen, dass man einfach regelmäßig und auch in, sag ich mal, signifikanten Mengen Obst und Gemüse konsumiert. Und genau. Was sind da so deine Tipps, wie man, sag ich mal, so leicht seinen Bedarf abdecken kann? Ich denke, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt für die meisten Leute so der Punkt ist, der so am schwierigsten umzusetzen ist. Ne? Viele mögen vielleicht nicht so gerne Obst und Gemüse oder finden die Zubereitungen nervig. Hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp oder so, wie man da leicht, sag ich mal, seinen Bedarf abdecken kann?
Ja, also ich denke, bei Obst ist es eigentlich relativ klar, oder?
Ja.
Ja, Apfel, Banane hat irgendwie jeder immer rumliegen, so einfach mit auf den Weg nehmen vor dem Training, Pre-Workout oder wie auch immer. Und bei Gemüse, also die Mikrowelle, die ist nicht schädlich, ne? Und Tiefkühlgemüse bietet einfach den meisten Leuten, eine Möglichkeit, nicht viel Stauraum irgendwie in der Wohnung oder im Kühlschrank irgendwie für frisches Obst und Gemüse zu benötigen, ab in die Mikrowelle 5 Minuten und das Zeug ist fertig und dann einfach essen. Also ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich nicht mal sage, okay, ich esse es irgendwie so roh, sondern mache mir meistens dann doch irgendwie ein Gericht, wo ich das Gemüse dann nebenbei esse. Ja. Und für alle, denen das auch noch zu kompliziert ist, also Karotten und Paprika sind auch ziemlich mikronährstoffreich, vielleicht nicht so ballaststoffreich wie zum Beispiel wie Brokkoli, Aber haben auf jeden Fall auch ein gutes Mikronährstoffprofil. Und wenn jemand sich wirklich mehr tut, sowas kann man halt auch immer mal nebenbei snacken, ne? Schmeckt jetzt auch nicht ganz so schlecht. Also meines Erachtens, manche mögen es nicht, aber ich denke, das geht halt auch noch ganz gut neben Tiefkühlgemüse.
Super Tipps, genau. Das sind auch eigentlich die Sachen, die ich auch da immer ja, verwende. Also Tiefkühlgemüse, Mikrowelle und ich sag mal, wenn es gar nicht geht, dann einfach Light Ketchup oder Ketchup einfach drüber. Damit schmeckt alles.
Und
Also,
Grand Caribou.
genau, so geht's
Ja.
auch. Also, ich persönlich mache mir auch halt, abends immer oft so eine Bowl mit Fleisch, also Hackfleisch oder Thunfisch oder so und hau ordentlich viel Reis rein und schneide dann Brokkoli zum Beispiel immer ganz klein und dann kann man
Ja.
super so mit einer Soße noch zusammen essen.
Ja.
Ja, deswegen, da
Finde ich
gibt es
auch.
ganz viele Möglichkeiten und ja, ich denke, den Punkt haben wir auf jeden Fall auch soweit abgehakt. Ich würde einfach schauen, dass man ja generell auch einfach den Fokus darauf legt, mikronährstoffreiche Sachen zu essen, anstatt Sachen, die jetzt wenig Mikronährstoffe haben, zu meiden. Ne? Also vielleicht, ne,
Ja.
kennst du das, so viele Leute sagen so, okay, ich esse ab sofort jetzt nur noch gesund. Und was sie machen ist, sie lassen, sage ich mal, nur die Sachen mit wenig Mikronährstoffen
Ja.
weg oder versuchen halt so Sachen wie Süßigkeiten, Schokolade, Eis oder so rauszulassen.
Ja.
Und ja, essen aber trotzdem nicht die Sachen, die viel Mikronährstoff haben. Also das
Ja.
ist da dann auch irgendwo so ein bisschen kontraindikativ.
Ja.
Deswegen da einfach dann schauen, ne, wenn ihr euch wirklich gesund
Ja.
ernähren wollt, dann wirklich auch Sachen, ne, wie wir jetzt gerade angesprochen haben, in eure Ernährung mit einzubauen.
Ja.
Cool, nächster Punkt, denke ich, können wir auch relativ schnell abhaken. Das, ja, wäre Flüssigkeitszufuhr. Wollen halt auf jeden Fall schauen, dass wir den Tag über immer ausreichend hydriert sind, so dass wir dann im Training auch wirklich bestmöglich performen können. Gibt da einige Untersuchungen, die gezeigt haben, dass ja schon ab einem, sage ich mal, sehr marginalen Grad der Dehydration die Performance schon
Ja.
sehr stark absinken kann. Ich weiß nicht, Daniel, wie machst du das? Wie stellst du sicher, dass du den Tag über immer hydriert bist?
Jo, ich habe auch hier gewisse Routinen einfach schon seit eh und je gefühlt. Also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann es anders war. Zum Beispiel, als ich in der Schule war, noch, beziehungsweise jetzt auch noch vor kurzem in der Physiotherapie-Schule, ich habe immer 1,5 Liter mit in der Schule gehabt für 8 Stunden, habe jeden Morgen einen Kaffee getrunken, den habe ich aber jetzt nicht wirklich mitgezählt. Könnte man aber, glaube ich, auch machen, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ja, dann geht es weiter mit einem Pre-Workout, ne? Das ist immer 1,5 Liter schon. Dann habe ich Intra-Workout, 2 Liter. Und abends gibt es dann immer noch 1 Liter Cola Light. Also so komme ich dann meistens auf 5 Liter am Tag. Mit Kaffee, wenn man es zurechnet, oder mal ein Energy Drink kommt dann noch on top. Also bin ich zwischen 5 und 6 Litern ungefähr. Und das auch relativ easy, ohne drauf zu achten.
Easy.
Ja, ich
Cool.
denke, das ist aber bei den meisten so, wenn man die ganzen Pre- und Post-Workouts und ja, wenn man einfach eine gewisse Routine hat, wenn man sagt, okay, jeden Morgen trinke ich 1,5 Liter Wasser einfach, dann ich nehme mir das einfach mit und ich gucke auch, dass, wenn ich nach Hause komme, dass es auch leer ist.
Ja, ich denke, Routinen machen auf jeden Fall extrem viel
Ja.
aus. Sonst noch ein Tipp von mir, also was ihr immer machen könnt, ist die Farbe eures Urins testen. Hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber darüber könnt ihr ziemlich gut feststellen, ob ihr ausreichend getrunken habt. Guckt halt einfach, ja, wie euer Urin aussieht. Wenn er durchsichtig ist, dann habt ihr genau richtig viel getrunken. Wenn er eher gelb oder sogar orange ist, dann sollten ja so langsam die Alarmglocken angehen und ihr solltet auf jeden Fall trinken. Das eigentlich so, sag ich mal, ein einfacher Test, einfach um mal sicherzustellen, ob ihr genug getrunken habt. Ansonsten, wie gesagt, ne, über den Tag verteilt, am besten immer, ja, eine Flasche Wasser zur Hand haben,
Ja.
macht auf jeden Fall Sinn. Und wie gesagt, ich denke, dieser Test macht es den meisten auch relativ leicht. Cool. Jetzt kommen wir noch, ja, zum letzten Punkt. Ich glaube, ja, für die meisten auch eigentlich so relativ interessant, ist aber, ja, ganz klar, sag ich mal, der Faktor oder ja, der Punkt, der ja, euch den kleinsten Vorteil bringt. Ne? Also wir haben ja jetzt ne, von Energiebilanz zu Makronährstoffen über Mikronährstoffen alles abgehakt und jetzt kommen, wie gesagt, noch so diese kleinen Details, die euch nochmal ein paar Prozent mitgeben können. Und wie gesagt, bevor ihr nicht Energiebilanz, Makronährstoffe, alles im Check habt, macht es definitiv keinen Sinn, sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen, sondern schaut wirklich jetzt erstmal, dass die ganzen Punkte, die wir jetzt im Vorhinein angesprochen haben, soweit abgehakt sind. Und dann könnt ihr jetzt noch die letzten Prozent über Mahlzeiten-Timing und Mahlzeitenfrequenz abholen. Also wie oft essen wir und wann essen wir? Erstmal müssen wir natürlich so eine Mahlzeit definieren. Also was ist überhaupt eine Mahlzeit? Wenn ich jetzt eine Möhre esse, ist das eine Mahlzeit, ja oder nein? Ich weiß nicht, also ich würde einfach mal so meine Definition von einer Mahlzeit geben. Eine Mahlzeit würde ich, oder wenn ich etwas esse, würde ich es dann als eine Mahlzeit beschreiben, wenn es die Proteinbiosynthese ankurbelt. Wir hatten ja vorher schon das Leucin angesprochen, das ist so die Schlüsselaminosäure. Und wenn eine Mahlzeit ausreichend Leucin hat, um diese Muskelproteinbiosynthese zu maximieren, dann ist es, sag ich mal, eine richtige Mahlzeit. Und genau, wir haben im Körper immer aufbauende und abbauende Prozesse, die finden immer gleichzeitig statt. Und darüber, dass wir die Proteinbiosynthese ankurbeln, maximieren wir die aufbauende Wirkung dieser Mahlzeit. Und ja, ich sag mal, Leucin, ne, haben wir immer in den Klassikern drin, also Fleisch, Milchprodukte, teilweise auch Hülsenfrüchte, wobei da eher etwas weniger drin ist, also sage ich mal, die ganzen klassischen Eiweißquellen, die vermutlich auch jeder kennt. Hier ein kleiner Tipp, wenn ihr nicht genau wisst, in welchen Mahlzeiten wie viel Leucin vorhanden ist, dann googelt einfach mal Leucingehalt Lebensmittel, dann kommt da eine Tabelle und dann könnt ihr genau sehen, wie viel Leucin in den jeweiligen Lebensmitteln vorhanden ist. Und da würde ich einfach schauen, dass ihr, ja, so sage ich mal, zwischen 2 und 3 Gramm Leucin pro Mahlzeit zu euch nimmt. Das entspricht ungefähr 20 bis 40 Gramm Protein aus einer hochwertigen Quelle. Ja, und das wäre meine Definition von einer Mahlzeit. Also sobald ihr, ne, diese Kriterien abgehakt habt, dann könnt ihr das Ganze eine Mahlzeit nennen. Ich weiß nicht, stimmst du mir dazu, Daniel? Wie sieht das bei dir aus?
Ja, in Bezug auf Muskelaufbau auf jeden Fall.
Ja,
also dann, ja,
genau.
Also für jemand anderes wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ja, in dem Sinne schon, ja.
Genau. Wir sprechen ja hier vom maximalen Muskelaufbau. Und oft wollen wir pro Tag essen im Idealfall? Also wie oft wollen wir unsere Proteinsynthese über das Leucin pro Tag ankurbeln? Was ist optimal? Ja,
also ich finde, optimal ist, ab 3-mal ist optimal. Mhm. Einfach aus dem Sinne heraus, dass viele Leute eben teilweise nicht die Möglichkeit haben, das in ihren Alltag gut zu integrieren und auch Probleme haben, öfter zu essen. Es kommt eben drauf an, also wie es einfach in den Alltag passt und wie man eine gewisse Kontinuität da reinbringen kann. Man kann das probieren, dann zu optimieren. Ich würde sagen, zwischen 3 bis 5 Mal ist ziemlich gut. 4 bis 5 Mal ist besser. 6 Mal spekulieren auch manche drüber. Bin ich aber der Meinung, 6 Mal ist nicht möglich. Einfach, ja, das ist also, außer du trinkst 6 Mal am Tag einen Whey-Shake, was natürlich auch nicht so optimal wäre. Aber ja, weil Protein hat auch einen gewissen Verdauungsprozess, bevor es überhaupt mal im Darm ist. Ne? Genau. Also, und wenn es dann irgendwann mal resorbiert wird, zum Beispiel bei einer rote Fleischquelle zum Beispiel, isst du rotes Fleisch mit Kartoffeln und Brokkoli, einfach so ein stupides Beispiel, wird das nicht in 3 Stunden auf jeden Fall verfügbar sein. Und dann kann man auch schon sagen, okay, dann ist es vielleicht nicht so sinnig, weil die Proteinbiosynthese lässt sich halt erst nochmal stimulieren, wenn sie halt abgeklungen ist.
Genau. So,
ja. Das ist halt, viele Leute, die beachten das halt nicht, aber zum Beispiel ich und du haben, glaube ich, auch ein relativ gleiches Herangehen, dass man über den Tag mehr mit so Whey, EAAs und so weiter hantiert und abends dann einmal eine feste Mahlzeit quasi, die halt auch länger zur Verdauung eben braucht.
Ja.
Und dann kann man das Ganze eben so ein bisschen austricksen. Ich persönlich esse 3 bis 4 Mal nur am Tag. Wahrscheinlich nur 3 Mal. Und einmal halt noch mit dem Pre-Workout und meinen EAAs, Intra-Workout, probiere ich die halt auch nochmal extra zu stimulieren. Aber eigentlich ist das Training an sich ja der größte Stimulus, den die Proteinbiosynthese erfahren kann überhaupt. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. So, weil, also ich probiere mit Training insgesamt 4 Mal Proteinbiosynthese so anzukurbeln.
Genau.
Ja.
Ja, seht ihr, Natural Bodybuilding Pro ist auch nur 3 Mal am Tag. Das heißt, ihr braucht nicht 6, 7, 8 Mal pro Tag essen. Wie du schon gesagt hast, alles so zwischen 3 und 5 Mal wird vermutlich für die meisten der Sweet Spot sein. Ist auch irgendwo das, was einfach noch praktikabel ist.
Ja.
Wir wollen ja, wie gesagt, auch ein bisschen Zeit zwischen den Mahlzeiten haben. Also in der Regel so zwischen 3 bis 5 Stunden.
Ja.
Genau, also kommt dann so ein bisschen auch auf die Also auf die Zusammensetzung der Mahlzeit an. Ne? Also wenn ihr jetzt einfach nur einen Shake trinkt, einen Whey-Isolat-Shake ohne alles, dann wird der vermutlich ziemlich schnell absorbiert sein. Dementsprechend könnt ihr dann auch etwas früher dann die nächste Mahlzeit wieder zu euch führen. Ich würde da jetzt aber auch, ne, wie schon gesagt, jetzt gar nicht so einen großen Hehl drum machen. Schaut einfach, ne, dass ihr zwischen den Mahlzeiten immer so 3 bis 5 Stunden in der Regel Zeit habt. Und dann denke ich, dass ihr da wirklich auch wirklich das Beste in der Hinsicht rausholt. Ansonsten hätten wir jetzt noch Mahlzeiten-Timing. Wann würdest du die Mahlzeiten idealerweise platzieren? Also vor dem Training, nach dem Training, vor dem Schlafengehen, nach dem Aufstehen. Wie machst du das?
Gute Frage. Habe ich mir so auch schon lange gar nicht mehr so bewusst gemacht, weil es einfach drin ist. Bei mir ist es so, dass ich meistens abends trotzdem die größte Mahlzeit esse. Also meistens habe ich dann ungefähr die Hälfte vom Kalorienbedarf am Tag habe ich dann in der Mahlzeit abends, sodass ich, und ich gehe auch 2 Stunden danach direkt schlafen, 1,5 bis 2 Stunden danach, weil meistens esse ich sehr spät, so 22:30 Uhr. Und dann habe ich die erste Mahlzeit am Tag tatsächlich auch nochmal 2 Stunden nach dem Aufstehen, erst 2 bis 2,5 Stunden. Ist das jetzt optimal? Weiß ich nicht, aber aus dem Aspekt heraus, was ich eben gesagt habe, dass es eben einfach länger dauert, gewisse Sachen zu verdauen und ich eben viel Gemüse abends noch esse, viel Fleisch noch esse, fühle ich mich einfach wohler, wenn ich das morgens erstmal nochmal ein leichtes Hungergefühl bekomme, bevor ich direkt was nachschiebe. Jemand, der das nicht hat und der ziemlich regelmäßig über den Tag isst, also morgens im Wake würde ich auch reinbekommen, will ich halt einfach nicht, weil ich trotzdem halt auf meine 4 Protein-Timings am Tag komme. So, genau. Sehe ich dann einfach nicht so als nötig. Auf jeden Fall esse ich dann meistens 2 Stunden nach dem Aufstehen und dann alle 4 Stunden. Ist es dann 10 Uhr ungefähr, erste Mahlzeit, 14 Uhr, zweite Mahlzeit. Und dann kommt es darauf an, wann ich ins Training gehe. Ist es jetzt 16 Uhr, dann war das um 14 Uhr die letzte Mahlzeit. Ist es vielleicht dann 20 Uhr, wenn ich ins Training gehe, das ist dann schon ziemlich spät, dann esse ich auf jeden Fall vorher auch nochmal was. Also dann trinke ich auch nochmal einen Shake, esse vielleicht nochmal einen Apfel dabei oder so ein kleines Protein-Feeling. Und dann nach dem Training eben die größte Mahlzeit.
Genau. Ja, so würde ich es auch handhaben. Also einfach zu gewährleisten, dass ihr vor allen Dingen rund ums Training mit Protein versorgt seid. Also dass ihr vor dem Training idealerweise einen Protein-Spike reinbekommt und auch nach dem Training. Das muss jetzt nicht direkt nach dem letzten Satz sein, dass ihr dann direkt den Shake äxt. Aber ja, sag ich mal so, 1 bis 2 Stunden nach dem Training sollte man dann schon eine proteinreiche Mahlzeit idealerweise zuführen. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen wie wieder auf die Zusammensetzung der Mahlzeit an. Also wann hattet ihr euer Pre-Workout? Wie sah dieses Pre-Workout aus? Und wie lange habt ihr auch trainiert? Da dann auch einfach wieder so auf diese 3 bis 5 Stunden-Regel zurückgreifen. Also wenn ihr jetzt 1 Stunde vor dem Training eure letzte Mahlzeit konsumiert habt, dann trainiert ihr 2 Stunden. Dann würde ich dann schon schauen, dass ich dann in der nächsten Stunde nach dem Training dann auch wieder die nächste proteinreiche Mahlzeit reinbekomme. Und ansonsten kann man, sage ich mal, das komplett frei wählen. Also relativ egal, wann ihr eure Kalorien über den Tag konsumiert. Ich würde es vielleicht nicht allzu nah zum Schlafen gehen machen. Es kann je nachdem
das auch... Das kann unvorteilhaft
sein. Ja, genau. Kann dann eventuell Probleme dabei geben, einzuschlafen, das muss man aber, sag ich mal, von Individuum zu Individuum einfach entscheiden. Und ansonsten denke ich, dass es, wie gesagt, auf jeden Fall Sinn macht, auch nicht gefastet ins Training zu gehen, sondern, wie gesagt, vor dem Training eine proteinreiche Mahlzeit idealerweise zu haben. Und im Kontext jetzt vom maximalen Muskelaufbau gehen wir ja auch davon aus, dass wir in einem Kalorienüberschuss sind. Und da hatten wir ja vorhin schon gesagt, dass die Glykogenspeicher ja vermutlich eh immer voll sind. Ne? Also wenn wir da 500 Gramm Carbs pro Tag konsumieren, dann ist es jetzt nie so, dass wir Gefahr laufen, mit leeren Glykogenspeicher ins Training zu gehen. Denke, gibt auf jeden Fall ein paar Rationale dafür, auch Carbs vor dem Training zuzuführen.
Habe ich jetzt auch angefangen, habe ich lange nicht gemacht. Muss ich ganz kurz noch sagen. Also habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, jetzt näher am Training mehr Carbs zu essen. Habe ich vorher wirklich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe eine Zeit lang einfach mein Mittagessen mal gehabt und um 14 Uhr bin dann um 18 Uhr ins Training gegangen, also 4 Stunden. Das war aber dann in dem Fall Fleisch, Gemüse und Reis. Und mittlerweile esse ich vorher meistens ein Porridge oder ein Brötchen oder keine Ahnung, so irgendwas. Und ich muss sagen, das kommt mir im Training echt zugute.
Nice.
Also, das sind aber so persönliche Erfahrungswerte, weil ich habe eine Zeit lang wirklich, wo ich mit dem anderen gut gefahren bin und jetzt fahre ich extrem gut damit, aber ich glaube, hier das ist doch sinniger.
Ja,
Also
auf jeden
einfach
Fall.
Carbs ein bisschen näher im Training, am Training zu haben.
Safe. Also ich persönlich war da ähnlich unterwegs. Also ich glaube, ne, wir waren oder sind beide ziemlich gute Esser. Also ich
Ja.
jetzt mittlerweile nicht so, weil ich schon jetzt langsam ziemlich lange in der Offseason jetzt bin. Aber damals, ja, habe ich schon immer versucht, einfach einen Großteil meiner Kalorien für abends aufzusparen, damit ich da richtig reinhauen kann und dann auch dementsprechend wirklich befriedigt bin und habe dann eher so versucht, sage ich mal, so Kohlenhydrate, ja, den Tag über relativ gering zu halten, wo ich jetzt auch im Nachhinein nicht denke, dass es optimal ist.
Auch vom Kreislauf her, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, wenn man wirklich immer so spart. Also im Training, der Kreislauf ist mir deutlich
Okay.
mehr abgesagt. Also, dass mir einfach so schwarz wurde, weißt du, so träge, halt so ein schwummeriges Gefühl einfach. Nicht wirklich, dass ich jetzt ein Blackout hatte oder so, aber einfach, ich war nicht so da. Der Fokus war nicht so da, wie wenn ich Carbs vorher esse. Und einfach, ich habe das Gefühl, ich kann das ganze Training mehr durchziehen.
Ja, bin ich bei dir. Also hatte ich
Ja.
auch so das Gefühl, vor allen Dingen halt bei längeren Trainingseinheiten. Also
Ja,
wenn bei
Opa.
unterkörpernden Einheiten, die
Ja.
jetzt zum Beispiel auch über 2 Stunden hinausgehen, wo man dann erstmal Kniebeuge, danach
Ja.
vielleicht noch ADLs macht und die Einheiten dann extrem lang sind, so
Ja.
da bin ich am Ende wirklich auf dem Zahnfleisch gekrochen und dann selbst so Sachen wie Wadenheben und so waren dann wirklich noch ein mega Pain in the ass. Und ja, durch ein paar Pre-Workout-Carbs habe ich auf jeden Fall auch das Gefühl, das Energielevel so ein bisschen konstanter zu halten. Also
Ja.
dass es sich generell einfach positiver auf die Trainingsperformance auswirkt. Und Carbs haben auch eine antikatabole Wirkung. Also sie sind nicht direkt anabol, aber durch das ausgeschüttete Insulin können wir, ja, wie gesagt, die abbauenden Prozesse so ein bisschen minimieren. Und das eignet sich vor allen Dingen dann, wenn wir trainieren, da die abbauenden Prozesse oder die katabolen Prozesse im Körper
Ja.
etwas höher sind als ja ums Training herum. Deswegen da auf jeden Fall noch so eine rationale für Carbs pre-Workout. Aber wie gesagt, ich glaube, Protein ist so ja nochmal der Faktor, der da nochmal etwas wichtiger ist
Ja.
als die Kohlenhydrate. Ja, cool. Ich denke, das Thema haben wir soweit auch ausgeschlachtet. Und ich glaube, das wär's ja jetzt auch grob schon. Also haben jetzt soweit, glaube ich, alle Dinge, die wirklich relevant sind, behandelt und wie gesagt, macht euch nochmal klar, dass es wirklich so eine Pyramide ist. Ne? Also Mahlzeiten, Timing und Frequenz, das ist wirklich so, ja, die letzte Stufe. Hätten jetzt vielleicht noch Supplements als nächstes, das sparen wir uns aber vielleicht dann für eine andere Episode auf. Das behandeln wir jetzt heute nicht und ja, ansonsten hast du vielleicht noch ja, Tipps für jetzt vielleicht auch Trainingsanfänger, um wirklich zu gewährleisten, dass man sich auch langfristig, sag ich mal, an diese Vorgaben halten kann. Denn ja, was wir jetzt noch nicht gesagt haben, ist so, dass so die Achievements beziehungsweise die Beständigkeit so den Rahmen um dieses ganze Konzept bildet. Also das Ganze bringt uns nichts, wenn wir nicht wirklich beständig dabei sind. Muskelaufbau ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Und wir müssen da wirklich, sag ich mal, langfristig wirklich dabei bleiben. Von daher macht es da auf jeden Fall Sinn, ne, einfach generell Strategien zu entwickeln, die für einen oder es einem ermöglichen, wirklich sich langfristig an diese genannten Punkte halten zu können. Hast du da vielleicht ja, so einen Tipp oder so?
Ja, also im Endeffekt sind das wahrscheinlich einfach die Routinen, die das Ganze so gewährleisten, ne? Das ist das, was du schon angesprochen hast mit Strategien. Es gibt so gewisse Dinge, die man einfach jeden Tag beibehalten sollte. Also ich mache mir es immer ganz leicht. Zum Beispiel, als ich in der Schule war, habe ich jeden Morgen einen Shake und 400 Gramm Obst gegessen. So, ist leicht mitzunehmen, hat man schnell gemacht. Mittags gab es dann immer eine Mahlzeit vorgekocht, sodass ich abends einfach immer essen konnte, was ich wollte. So, wenn jemand das gefällt, dann kann er das auch einfach so machen. Weil das ist leicht, man hat wenig Aufwand. Einmal in der Woche vorkochen, 2 Stunden vielleicht, und dann ist man durch für die ganze Woche Prep. Ja, andererseits kann man natürlich auch ja, jeden Tag dasselbe essen, sodass man irgendwie nicht darauf achten muss, dass man groß irgendwas zu tracken hat. Das hilft auch manchen. Und ja, ich würde auch eine gewisse Routine einfach reinbringen beim Abendessen. Also zum Beispiel, oder auch mit der Obst- und Gemüseverteilung. Ihr esst an einem oder an zwei Punkten euer Obst und an einem Punkt euer Gemüse. So, jeden Tag habt ihr immer gleich abgedeckt. Ihr habt immer die gleiche Uhrzeit, zu denen ihr esst. Ist so, das ist also alles, was wir eben eigentlich schon besprochen haben. Und dann gibt es noch ja, ein gewisses Tool, das nennt sich If It Fits Your Macros, was ich auch sehr sinnvoll finde. Und zwar ist es so, dass ihr nicht nur Obst, Gemüse, Fleisch und Reis essen müsst, so wie das lange Zeit gedacht war, sondern ihr habt einen gewissen Spielraum, den ihr eben ja, für andere Lebensmittel verwenden könnt. So, wenn die Basics abgedeckt sind, also eure 800 Gramm Gemüse, euer gewisses Maß an Protein und auch die Fette, die ihr braucht, wie Omega-3, also mit EPA und DHA, dann habt ihr eben ja, eine gewisse Range, die ihr mit anderen Sachen füllen könnt. Ja, man kann da, manche sagen 80-20, also 80% clean, 20% ja, dirty, oder manche sagen 70-30. Ich denke, das ist ein bisschen vom Tag abhängig, ne? Also manche Tage macht man komplett clean, andere geht man vielleicht ein bisschen mehr über die 30 drüber sogar. Aber dass man ungefähr sich in der Range bewegt. Und da ist auch dann wieder die Frage, was ist überhaupt clean und was ist dirty. Ne? Mhm. Eine Pizza ist für mich an sich clean. So. Also kann ich so sagen, das sind Kohlenhydrate, das sind Proteine und das sind Fette. So, da ist, da sind keine Transfette drin, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist dirty. Ja. So, und da fängt es eigentlich bei mir an. Das Einzige, was wirklich schlecht ist, sind Transfette. Mhm, so, alles andere ist irgendwie noch clean, wenn es halt reinpasst. So, es bietet dir halt keine Mikronährstoffe, aber es ist clean. Genau. In dem Fall. Also so definiere ich das. So, denn, deswegen schränke ich mich auch gar nicht mehr ein. Ja. Wenn jemand sagt, 80-20 trifft bei dir doch nicht zu, dann sage ich, ja, aber warum? Was trifft nicht zu? So,
ja. Ja. 100%.
Ja, also ich würde nicht so viel Pommes essen, ich würde nicht so viel Gebäck vom Bäcker essen, so süße Teilchen etc. Und ansonsten könnte ich schon fast nicht viel Produkte essen, die richtig scheiße sind. Also es gibt wenig.
Absolut. Sehr, sehr guter Punkt. Also generell macht es da auf jeden Fall Sinn, nicht in gute oder schlechte Lebensmittel zu unterscheiden. Vielmehr würde ich einfach schauen, welche Lebensmittel sind mikronährstoffreich und welche sind mikronährstoffarm. Und ja, wenn wir uns anschauen, das wäre letztendlich nur aus zwei Gründen, sage ich mal, essen. Also einmal, um essentielle Nährstoffe abzudecken und einmal, um ja Energie zu haben für Aktivitäten. Dann ja, wollen wir einfach schauen, dass wir, sage ich mal, unseren Bedarf an Mikronährstoff abdecken, und wo wir dann letztendlich unsere Energie rausziehen, ist dann ja irrelevant eigentlich fast schon. Da dann einfach schauen, ne, dass so Sachen wie Transfette, ne, also so frittierte Sachen oder so, dass man da vielleicht nicht zu sehr eskaliert. Also jetzt nicht jeden Tag, weiß ich nicht, den 20er-Bucket bei KFC oder so sich reinpfeift. Das habe ich persönlich früher sehr, sehr gerne gemacht. Und ja, ey, dann seid ihr schon auf der sicheren Seite. Und wie gesagt, da wirklich nicht so ein Schwarz-Weiß-Denken an den Tag legen, sondern ne, da einfach schauen, dass ihr die Mikros abdeckt, und danach ist a carb is a carb. So, ob es jetzt aus Reis oder aus Cornflakes oder Gummibärchen kommt, ist für den Körper letztendlich egal. Er entscheidet nur, ja, das Endprodukt ist letztendlich immer Glucose, also egal welches, welche Art von Kohlenhydrate ihr dem Körper gibt, das Endprodukt wird Glucose sein. Dementsprechend, genau, konsumiert halt einfach Sachen, die euch schmecken und welche euch, ja, diese ganze Ernährungsherangehensweise auch leicht machen, denn wir wollen ja das jetzt idealerweise über die nächsten 10, 20 Jahre machen, um ja, das Beste in Sachen Muskelaufbau rauszuholen. Und ich glaube, ja, wir haben das Thema auf jeden Fall gut behandelt. Ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen. Und ja, wenn dem so sein sollte, dann würden wir uns mega darüber freuen, wenn ihr den Podcast teilt, den bewertet, einen Kommentar da lasst oder ja, je nach Plattform, ja, was auch immer dann macht. Also werden wir auf jeden Fall sehr feiern. Daniel, wo können die Leute dich finden? Erzähl mal, wo bist du aktiv? Wo produzierst du Content? Wo können die Leute dich finden?
Ja, also derzeit immer noch nur auf Instagram. Daniel KBK unterstrich, also ganz easy, alles klein geschrieben. Und ja, je nachdem, wann der Podcast erscheinen wird, eventuell auch demnächst dann auf iTunes, Spotify und so weiter und so fort, noch YouTube. Aber ja, das wird sich dann zeigen, wann er online geht, ne?
Mega cool. Bin auf jeden Fall auch dann auf dein Podcast-Format gespannt. Und ja, so eine Sache, die wir jetzt noch machen, ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe so eine Podcast-Playlist bei Spotify. Da packe ich dann jede Folge einen Song drauf, also den man dann zum Beispiel gerne beim Training hört, also den der einen ordentlich dann pusht bei einem Topset-Kniebeugen oder so. Hast du einen Track, ja, den du auf die Playlist packen würdest, irgendeinen Track, den du richtig gerne im Gym hörst?
Ja, also vorwiegend nur Deutschrap, ne?
Bei ja, mir, nice. Feier ich.
Ich finde ganz geil von Azad Detonation.
Okay.
Oder auch von Skillet Hero.
Skillet, ah, das ist aber ja. Mehr so Rock, ne?
Ja, das ist halt Rock. Also ich bin tatsächlich
beim Training.
Ja, beim Training bin ich echt, also entweder voll Rock oder richtig asozial Deutschrap.
Nice.
Also so ein Zwischending gibt's bei mir irgendwie fast gar nicht im Training.
Ja.
So, und Rock höre ich so gar nicht.
Ne? Ja, feier
Deutschrap so asozial komplett höre ich so eigentlich auch im Alltag nicht, aber so im Training. Mhm. Hat schon was.
Klar, ne? Ja, cool. Ja, dann sollen wir Hero von Skillet draufpacken? Nice, weil dann hätte ich auf jeden Fall einen asozialen Track am Start. Das wäre von Haftbefehl von Bezirk zu Bezirk. Kennst du den?
Ja.
Der ist asozial und der geht beim Training auf jeden Fall gut rein. Von daher kommen die beiden Tracks dann auf die Playlist, checkt das Ganze in den Shownotes ab, da ist die Playlist verlinkt und genau, werde mir dann auf jeden Fall Skillets dann gleich beim Training geben. Ich habe gleich noch Kniebeugen mit einem AOA auf dem Plan. Und
macht Spaß.
Ja, da brauche ich auf jeden Fall einen Song, der gut pusht. Ansonsten steht jetzt am Wochenende noch die GNBF an. Da sehen wir uns dann ja auch in Siegen. Bist du hyped?
Ich bin hyped. Es wird nochmal Zeit, Motivation zu tanken.
Auf jeden Fall. Nee, bin auch gespannt. Dann sehen wir uns da wieder. Und ja, hey, vielen Dank, dass du auf dem Podcast warst. Mega cool. Erste Episode mit einem Gast. Ich glaube, haben wir ganz gut hingekriegt soweit. Und hoffe, ja, auch ihr, dass ihr was mitnehmen konntet und das jetzt ja so das Thema Ernährung für euch soweit klar ist. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Sonntag. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.